SRF 1.
SRF 1. Buchzeichen.
Ihr hört die Sendung «Buchzeichen» hier bei uns auf SRF 1 und wir reden heute über Romane, die im Moment viel zu reden geben. Zum Beispiel «Das Leuchten in der Ferne» von Linus Reichlin. Das ist eine Geschichte von einem deutschen Kriegsreporter, der zu Afghanistan in die Gewalt von Taliban geratet.
Mich hat es wundert, was passiert, wenn so ein moderner westlicher Mann mit denen zusammenkommt und sozusagen eine notgedrungene Gemeinschaft bildet. Und sie einfach nur als Monster zu zeigen, wäre, glaube ich, wirklich zu kurzsichtig.
Ein Roman, der Taliban zum Thema macht. Lucia Stettler, SRF Literaturredaktorin, das ist eher ein ungewöhnlicher Stoff für einen Schweizer Autor.
Ja, sehr. Und der Linus Reichlin polarisiert hier mit diesem Buch. Letzte Woche an der Buchmacht in Leipzig hatte ich Gelegenheit gehabt, mit ihm über seine Recherchen zu diesem heiklen Thema zu reden.
Und der zu Leipzig hat auch noch eine andere Person für Aufmerksamkeit gesorgt, die wir in dieser Stunde näher anschauen wollen. Die Schauspielerin Andrea Sawatzki.
Sie kennt man vor allem als ehemalige Tatortkommissarin. Jetzt gibt es ihr Debüt als Krimi-Autorin. Und von ihr wollte ich wissen, hat ein Neuanfang Mut gebraucht?
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe auch durch den Beruf als Schauspielerin, man springt da einfach überall rein. Mut würde ich nicht sagen. Es war einfach wirklich eine große Lust.
Die Andrea Sawatzki mit ihrem Erstling «Ein allzu braves Mädchen» und der deutsche Kriegsreporter, der zu Afghanistan in Gewalt von Taliban geratet. Die beiden Romane sind das Thema im heutigen Buchzeichen. Am Mikrofon begrüßt mich der Adrian Köpfer. Das ist Literatursendung «Buchzeichen» hier bei uns auf SRF 1. Und als erstes gehen wir jetzt nach Afghanistan, einem wichtigen Schauplatz im neuen Roman von Linus Reichlin mit dem Namen «Das Leuchten in der Ferne». Der Linus Reichlin hat früher als Reporter und Kolumnist gearbeitet, unter anderem für die Weltwoche. Heute lebt er als Schriftsteller in Berlin, hat verschiedene erfolgreiche Krimis geschrieben und jetzt, wie gesagt, ein Roman, wo die Taliban eine zentrale Rolle spielen. Lucia Stettler, um was geht es konkret in diesem Buch?
«Das Leuchten in der Ferne» ist eine Mischung aus Abenteuerroman, Politthriller und Liebesgeschichte mit allen Ingredienzen, die es braucht für eine spannende Lektüre. Im Mittelpunkt steht ein Mann, anfangs 50, der deutsche Kriegsreporter Moritz Martens. Die goldenen Zeiten, die sind für ihn vorbei. Es kommen nur noch wenige Aufträge rein. Darum hat er in Berlin noch in eine billigere Wohnung müssen zügeln. Er hat Mühe, sich mit dem ganz normalen bürgerlichen Alltag abzufinden. Sein Horror sind Sonntage, wo Familien mit Kindern wegen gehen spazieren. Und in dieser resignativen Stimmung lernt er zufällig die Miriam kennen. Sie ist eine geheimnisvolle Frau, sagt, sie sei Fotografin, habe Draht zu Afghanistan. Ihr Vater kommt ursprünglich aus diesem Land. Und sie verspricht ja Moritz eine sensationelle Story. Sie hat nämlich Kontakt zu einem jungen Taliban-Kämpfer, der eigentlich eine Frau ist, eine sogenannte Bacha-Posch. Das sind in der afghanischen Gesellschaft Mädchen, die als Buben verkleidet aufwachsen. Die Bacha-Posch sind bereit, über ihre Erfahrungen bei den Taliban zu reden, verlangt für ein Interview 10'000 Dollar. Das Geld braucht sie, für sich heimlich ins Ausland abzusetzen.
Das klingt jetzt ein bisschen nach einer unwahrscheinlichen Geschichte.
Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiss der Moritz Martens, eine gute Geschichte kommt man häufig nur durch Zufall her. Und zu verlieren hat er ja eigentlich nichts. Er ist ja sowieso festgefahren im Leben und sehnt sich ja nach endlich ein bisschen mehr Adrenalin. Auf jeden Fall lässt er sich auf den Handel ein und fliegt zusammen mit der Miriam nach Afghanistan. Dort erwarten die beiden eine komplett andere Welt als im Westen. Und ich finde es grossartig, wie der Linus Reichlin die faszinierende, fremde Szenerie von Landschaft und Licht sprachlich auf den Punkt bringt.
Am späten Nachmittag landeten sie in Faisabad. Ein kräftiger Bergwind wehte und ließ einen im Schatten frösteln, während es einem an der Sonne sofort zu warm wurde. Die Berge waren nah. Und die Kunst, sie trotz ihrer Kahlheit schön zu finden, bestand darin, dass man ihre Farben zu schätzen lernte. Morgens waren sie am lebendigsten. Im Erwachen zeigten sie das breiteste Spektrum ihrer Farben. Sie schillerten in allen Lehmtönen, und die Schatten in den Bergfalten waren frisch und schwarz. Wenn die Sonne höher stieg, fielen die Berge in einen Schlaf, sie wurden Elefantenfarben, und um die Mittagszeit standen sie eintönig da. Sie schliefen im Stehen und niemand blickte mehr hin. Gegen Nachmittag, mit der fallenden Sonne, erwachten sie wieder, und nun erlebte man ein ganz anderes Farbspiel als morgens, ein reiferes, weniger grelles. Es war, als hätten die Berge tagsüber etwas gelernt. Als vernünftige Wesen begaben sie sich in den Abend. Auf ihren Kämmen und Gipfeln wurde das Sonnenlicht weise und still. Es glänzte wie eine Erkenntnis. Das waren die Berge. Sonst gab es hier nicht viel.
Das ist ein Ausschnitt aus der Hörbuchfassung «Das Leuchten in der Ferne» vom Linus Reichlin. Lucia Stetter, was passiert jetzt in diesem Afghanistan?
Ja, wie fast ein bisschen befürchtet, läuft die Expedition dann schon gleich völlig aus dem Ruder. Die Miriam hat dem Martens nämlich nur die halbe Wahrheit erzählt. Sie ist gar nicht Fotografin, sondern sucht in Afghanistan ihren Mann, der von den Taliban entführt wurde. Sie nehmen Kontakt auf mit den Geiselnehmer. Und der Kriegsreporter Martens gerade dann selber in die Hände der Taliban. Und der Hauptteil von diesem Roman schildert dann seine Zeit im Hindukusch-Gebirge.
Was macht für euch das Buch lesenswert?
Ja, der Linus Reichlin ist ein begnadeter Erzähler, hat, wie gesagt, eine gute Sprache und ein Gespür für das Atmosphärische. Man merkt beim Lesen, wie die Stimmung unter diesen Männern zum Teil hochexplosiv ist. Wochenlang schleichen die Taliban da durch die schwer zugänglichen Berge, ständig auf der Hut und bis an die Zähne bewaffnet. Der Martens, der wird ja Zeuge von schockierenden Szenen, zum Beispiel wie eine Frau gesteinigt wird. Also, ich begegne in diesem Roman einer Welt, die für mich völlig fremd ist. Noch nie habe ich ein Buch gelesen, das mich so direkt mit dem Alltag und dem Denken von diesen Taliban konfrontiert. Was ich aber nicht weiss, ist, wie authentisch der Linus Reichlin da rapportiert, ob die Geschichte überhaupt plausibel ist. Für das bin ich mit dem Thema zu wenig vertraut. Und darum hat mich Wunder genommen, wie jemand, der sich politisch und geografisch zu Afghanistan auskennt, auf das Buch reagiert. Und ich habe meine Radiokollegin Judith Huber gefragt. Sie arbeitet als Redaktorin bei der Sendung «Echo der Zeit» und war vor ein paar Jahren selber mal schon länger in Afghanistan gewesen.
Und ich habe von Lesen, habe ich es schon noch recht spannend gefunden, was er da schreibt. Also, wie er die Berge beschreibt, die kargen, unwirtlichen Berge. Das ist tatsächlich so. Die gibt es fast nichts anderes als Geröll und Staub. Und die kann man wirklich fast nicht leben. Und er beschreibt auch den Alltag von dieser Truppe von Taliban. Und, ich habe nicht mit Taliban zusammengelebt. Das weiss ich nicht, wie das ist. Aber man kann sich vorstellen, dass das etwa so abläuft zwischen diesen Männern.
Judith Huber hat ja aber beim Lesen, wie sie sagt, zunehmend Mühe bekommen. Vor allem, was sie gemerkt hat, dass die Hauptfigur, der Martens, immer mehr von seinen Entführern fasziniert ist.
In seinen Augen werden dann die verbrecherischen Taliban zu einer Art edlen Indianer, habe ich das Gefühl. Indianer, die sich nicht verderben von dieser sehr bequemen und irgendwie auch verlogenen Zivilisation. Indianer, die eigentlich so das richtige, ursprüngliche Leben leben. Und dann ist mir es wirklich zu viel geworden mit dem Buch, weil es hat überhaupt keinen politischen oder sozialen Kontext. Meine Erfahrung ist, dass die allermeisten Afghanen einfach nichts anderes so fest wetten wie einen normalen Alltag. Normale Sündung, ein Alltag ohne Krieg, ohne Leid. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das ganze Buch ist eigentlich eine Fantasie von jemandem aus dem Westen, der alles hat und vielleicht gar nicht so viel Ahnung hat von dem Land. Ist mir klar, man kann nicht einfach den Autor und die Hauptfigur gleichsetzen, aber er schreibt es so und lässt es einfach so unwidersprochen stehen. Und darum, muss ich sagen, finde ich es doch recht problematisch.
Kritische Worte von der Judith Huber, Redaktorin bei Sendung «Echo der Zeit», an die Adresse von Linus Reichlin. Man merkt, sein neuer Roman «Das Leuchten in der Ferne» polarisiert. Was der Autor selber dazu sagt, hören wir gerade als Nächstes.
Hunted down, I came upon a place of ferns and grass, gathered to a redbud tree, and now their footsteps pass where I crouch in dread. Discovery, my certain death. Her leaves are reaching for my head as I suspend my breath. Redbud tree, shelter me, shelter me. 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 Redbud tree, shelter me, shelter me.
Mark Knopfler hier auf SRF 1. Es ist 20 Minuten nach der 2. Ihr hört die Literatursendung «Buchzeichen». Ein Schweizer, der ausgerechnet über eines der politisch brisantesten Themen schreibt, über Afghanistan und Taliban. Der Linus Reichlin gibt zu reden mit seinem neuen Roman «Das Leuchten in der Ferne». Sogar innerhalb von Radio SRF gehen die Meinungen auseinander. Wir haben vorher kritische Worte gehört. Was sagt der Linus Reichlin selber zu dieser Debatte um sein Buch? Lucia Stettler hat ihn letzte Woche am Rand der Buchmesse Leipzig getroffen.
Linus Reichlin, ich habe ehrlich gesagt gestaunt, wie kontrovers euer Roman aufgenommen wird. Die einen räumen euch als begnadeten Erzähler, andere, wie zum Beispiel meine Kollegin vom Echo der Zeit, Judith Huber, monieren, die Taliban werden verharmlost dargestellt. Seid ihr euch bewusst gewesen, dass ihr euch mit diesem Buch auf ein heikles Terrain begebt?
Was Taliban betrifft natürlich schon, aber wenn man es also genau liest, muss man schon sagen, dass also sie werden dargestellt als Erpresser, als Entführer und als Leute, die eine Frau steinigen, bloß weil sie angeblich sich in einen anderen Mann verliebt hat. Also so idealisiert werden die nicht. Ich habe einfach versucht zu zeigen, wie sie auch leben und vor allem auch, dass das Negative, was wir empfinden, eine Art ein Wahn ist, wo die Leute nicht daraus rauskommen. Das ist nicht etwas Gewähltes. Die stehen nicht am Morgen auf und sagen so, jetzt ich den Koran und gar eine Frau steinigen, sondern das kommt alles aus ihren Lebenssituationen raus und das Tragische ist, dass sie sich nicht verändern können. Sie einfach nur als Monster zu zeigen, wäre, glaube ich, wirklich zu kurzsichtig.
Also ihr gebt ja ein bisschen ein menschliches Gesicht, aber es hat natürlich schon Szenen, die provozieren. Zum Beispiel die Szene von dieser Frau, die gesteinigt wird. Wie ein Naturgesetz passiert das?
Ja, aber das ist ein guter Ausdruck, wie ein Naturgesetz. Man muss sich Leute vorstellen, die so sehr geprägt sind durch ganz einfache und sehr archaische Gesetze. Und jetzt nicht nur durch den Koran, sondern auch durch das paschtunische Stammesgesetz. Dass die nicht fähig sind, eine Alternative für sich zu finden, sozusagen eine Denkalternative, sondern die handeln nach diesen Gesetzen. Wer nicht nach diesen Gesetzen handelt, ist aus der Gesellschaft raus und wird sogar mit dem Leben bedroht. Aber das ist gar nicht das Problem, dass man nicht aufsteigen darf, sondern sie kommen gar nicht auf die Idee. Und das finde ich eigentlich das Tragische daran, dass die Leute völlig gefangen sind in ihrer archaischen Gesetzeswelt und ihrer archaischen Denkwelt. Und dann passiert zu einer Steinigung, aber ganz natürlich, sozusagen.
Gut, aber jetzt der Martens, der kommt ja aus dem Westen, der weiss ja, wie man die Taliban wahrnimmt. Er ist ja zunehmend auch fasziniert von dieser Männergruppe.
Also fasziniert würde ich nicht sagen, das glaube ich nicht. Er ist nicht fasziniert. Was er einfach merkt, ist, dass ein Teil davon, den er bei ihnen spürt, nämlich so eine Art von Abenteuerlust, eine Art von Unwillen, sich an einem normalen, alltäglichen Leben auszuliefern, das empfindet er ja auch.
Aber eben, dann muss man sagen, das Land ist seit Jahrzehnten in einem Krieg. Ein Krieg, wo vor allem auch die Bevölkerung darunter leidet. Also das ist ja schon noch gefährlich, dass plötzlich das so als, ja, fast als Paradies jetzt ihm entgegenkommt.
Es ist ja nicht ein Paradies für ihn. Er geht ja dort hin aus einem bestimmten Grund.
Richtig.
Und er empfindet weder das Land als Paradies noch eigentlich fast die Situation. Er ist nur bereit, die Situation auf sich zu nehmen, weil sie eine außergewöhnliche Situation ist. Er würde auch andere außergewöhnliche Situationen auf sich nehmen.
Aber dann könnte man ja zum Beispiel auch die Frage stellen, warum muss es denn Afghanistan sein? Es hat ja sicher auch andere Ecken gehabt, wo er eben noch so ursprüngliche, archaische Leute findet.
Nein, das glaube ich eben nicht. Das ist mir ja darum gegangen, eben so eine archaische Männergesellschaft vor allem noch zu finden. Und da habe ich lange studiert, aber es ist mir wirklich nichts anderes in den Sinn gekommen als Taliban. Das stirbt, Gottlob, muss ich sagen, stirbt das in dieser Form allmählich aus. Und die da in den Bergen dort am Hinterkurs sind tatsächlich noch für mich so die reinrassigsten Urmannen in dem Sinn, wo es noch gibt.
Von wo habt ihr all die Informationen? Man hat so den Eindruck, ihr kennt die Taliban wirklich aus dem Inneren.
Ja, also ich meine, ich habe das Jahr recherchiert über verschiedenste Quellen, also über Leute, die Taliban kennen. Das ist aber nicht einmal das Ergiebigste gewesen, merkwürdigerweise, sondern das Ergiebigste ist das Gesamte gewesen. Also aus Gespräch, aus dem, was ich gelesen habe, aus dem, was ich gesehen habe, mir ein Bild schaffen. Und es ist eine Art von Einfühlungsarbeit gewesen, bis ich halt gewusst habe, so und so sind die ungefähr. Es hat nur alles müssen fundiert sein, das ist klar.
Aber es hat euch nie gejuckt, selber dorthin zu gehen?
Ich wäre zweifellos gegangen, wenn die Situation anders wäre. Die Sicherheitssituation ist sehr gefährlich und man kommt vor allem nicht dazu, frei herumzureisen. Man konnte sich nur in einem Bundeswehrcamp sozusagen sich aufhalten. Und Kontaktnahme zu den Taliban ist völlig unmöglich. Also das ist viel zu gefährlich und da muss man auch die Sprache können.
Der Martens ist Reporter, wie auch ihr jahrelang war. Er hat euer Alter, steckt eigentlich so ein bisschen in einer Midlife-Krise. Inwiefern spiegelt er auch ein bisschen eure eigenen Gedanken und Erfahrungen so in der Mitte des Lebens?
Ja, zweifellos. Also, hat das eine Rolle gespielt. Jetzt nicht beruflich. Beruflich ist er an einem anderen Ort. Aber, also, von der Einstellung her schon auch. Und ich glaube, man muss, wenn man eine Figur überzeugend will, beschreiben, muss immer etwas da sein, wo man sich identifizieren kann damit als Autor. Insgesamt ist er ein ganz anderer Typ als ich. Also, ich bin überhaupt nicht so risikofreudig wie er und auch nicht so mutig. Was ähnlich ist, ist eben manchmal so ein bisschen das Unbehagen in der Zivilisation, ja, wo ich auch durchaus empfunden habe, wo meine Kinder noch kleiner waren, wo es mich immer interessiert hat, wo andere Männer das auch ein bisschen empfinden. Man ist schon gern mit der Familie zusammen. Man liebt seine Kinder. Aber es liegt Unbehagen in der Situation jeweils. Zum Beispiel eben am Sonntag spazieren gehen im Naherholungsgebiet. Das hat mich immer interessiert, ob das anderen auch so geht. Und das ist so der Kern von dieser Figur eigentlich.
Der Linus Reichlin im Gespräch mit der Lucia Stettler. Hier noch einmal die ganz genauen Angaben zum Roman. Er heisst «Das Leuchten in der Ferne», ist im Galliani Verlag rausgekommen und es gibt auch eine Hörbuchfassung rausgekommen bei Hörbuch Hamburg. Und apropos Hörbuch, eine der bekanntesten Hörbuchstimmen hat jetzt ihren ersten Roman geschrieben, Andrea Sawatzki. Und der psychologische Krimi, den stellen wir euch gerade als nächstes vor.
Sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Ooh.
Take it easy am Sonntag, 24. März, es ist 14:30 Uhr. SRF Verkehrsinfo von 14.30 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden zwischen Wassen und Göschenen rund 3 Kilometer Stau. Und hier geht's weiter mit französischer Musik. Patrick Bruel mit «Schießgang».
Un concert des Stones, 17 ans à peine. Une salle à Brighton, la folie sur scène. Des yeux me sourient, je me fraye un chemin. Au milieu d'Angie, elle me prend la main. On se regarde longtemps. La foule l'emporte, loin devant, dans le vent. She's gone, she's gone. Je ne sais rien de celle qui m'étonne. Juste un sourire, un t-shirt marqué come on, come on. Je la cherche partout, plus personne. Juste un baiser qui me revient chaque automne. South Kensington, 18 ans plus tard. Nos regards se croisent, son bus qui démarre. Je cours comme un dingue, mon cœur qui explose. Elle n'est pas toute seule, elle dit quelque chose. Elle me regarde longtemps. Le bus s'éloigne, loin devant. Jusqu'à quand? She's gone, she's gone. I feel alone in London. Et pourtant sur ses lèvres j'ai bien lu come on, come on. She's gone, she's gone. Il y a si longtemps, ça m'étonne. Quand soudain, derrière moi, une voix, je frissonne. Come on. Oh, oh, come on. On a marché longtemps. On s'est aimé et pourtant il fallait se quitter ce matin d'automne. She's gone. She's gone. Quatre août 2012, Olympic Stadium. En face, une banderole, juste écrit come on.
Der Patrick Bruel hier auf SRF 1 in der Literatursendung «Buchzeichen». Und wir führen euch immer wieder und auch sehr gern in die Welt von faszinierenden Geschichten. Und das machen wir auch das Mal. Und ich sage gar nicht zu viel zu der nächsten Geschichte. Anfangen tut sie so.
Die beiden Jungen streiften lachend durch das dichte Wäldchen auf der Suche nach einem geeigneten Ort zum Versteckspielen und ihre hellen Stimmen schienen an den knorrigen Stämmen der alten Bäume abzuperlen und tief in das große Schweigen einzusinken, das den Wald erfüllte. Sie sprachen lauter als nötig, um die bösen Geister fernzuhalten und knufften sich gegenseitig, als sich im tief hängenden Grün einer Tanne vor ihnen etwas bewegte. Sie verstummten. Dann fassten sie sich in der Vorfreude auf eine spannende Entdeckung an den Armen und schoben sich langsam näher an die Tanne heran. Neugier und Furcht hielten sich die Waage und sie mussten sich bemühen, das hysterische Kichern zu unterdrücken, das an ihren Kehlen zupfte. Sacht bewegte sich etwas zwischen den Bäumen, schien sanft hin und her zu wiegen, und ein Ton, hoch und metallisch, ließ die Jungen erschauern. Aber die Neugier war schließlich stärker als die Angst, also pirschten sie nah aneinander gedrängt weiter und bogen endlich ein paar Zweige zur Seite, um sehen zu können, was sich dahinter verbarg. Der Schrei, den sie ausstießen, war ohrenbetäubend. Dann rannten sie los.
Oh, mega Dünerut, Lucia Städtler, der Film Kopf hat gerade verlaufen, wenn man das gehört, überlegt, was die Buben da im Wald echt gefunden haben. Das Buch heisst «Ein allzu braves Mädchen» und hat eine sehr prominente Autorin.
Ja, es ist das Debüt von der deutschen Schauspielerin Andrea Sawatzki, am breiten Publikum vielleicht noch bekannt als Kommissarin Charlotte Sänger im Tatort. Jahrelang hat sie dort für Kripo Frankfurt ermittelt. Auch sonst sieht man sie häufig am Fernsehen. Sie gehört auch zu den gefragtesten Stimmen auf dem Hörbuchmarkt. Ihre Spezialität ist das Vertonen von Krimis und Thrillers. Und ich muss sagen, euren eigenen Roman liest sie hervorragend.
Lassen wir weiter, wie die Geschichte geht.
Den beiden Polizisten, die kurze Zeit später in dem Wäldchen erschienen, bot sich ein merkwürdiger Anblick. Vor ihnen hockte, den Oberkörper tief vornübergebeugt, eine junge Frau. Sie trug ein grünes Paillettenkleid und hohe schwarze Lederstiefel, die strähnigen Haare schimmerten rötlich und ihr Gesicht war dreckverkrustet. Ihre Hände und die nackten Beine waren voller Erde. Sie hielt ihre Knie umschlungen und sang leise vor sich hin.
Die junge Frau weigert sich, der Polizei ihren Namen zu sagen. Sie trägt auch keinen Ausweis bei sich. Darum wird sie vorderhand in eine psychiatrische Klinik gebracht. Zwei Tage später schockiert eine Zeitungsmeldung Bevölkerung.
Rätselhafter Mord an Rentner. Der Tote lag mit schweren Schädelverletzungen und tiefen Wunden am ganzen Körper in seinem Schlafzimmer. Wertgegenstände oder Bargeld scheinen nach ersten Erkenntnissen nicht entwendet worden zu sein.
Eine verwirrte Frau, die im Wald hockt, ein alter Mann, der brutal ermordet wird, gibt es da einen Zusammenhang?
Genau diese Frage macht Spannung aus von dem Krimi von der Andrea Sawatzki. Man ahnt, die Frau, die hat etwas mit dem Verbrechen zu tun, nur weiss man nicht so genau was. Das Buch ist auch nicht ein klassischer Krimi, sondern eher eine psychologische Studie von einer schwer traumatisierten Frau. Eine geduldige Psychiaterin, die gewinnt ihr Vertrauen und kommt in langen Gesprächen der schockierenden Wahrheit mit jeder Frage näher.
Warum wollen Sie keine Schuhe tragen? Dann bin ich schneller. Schneller? Wovor müssen Sie denn weglaufen? Vor mir.
Die Frau, das kommt in Rückblendungen langsam führen. Die Frau ist als Kind massiv überfordert worden. Sie hat manchmal tagelang auf ihren Alzheimer-kranken Vater müssen aufpassen, hat gelitten unter dieser zunehmenden Entfremdung. Später ist sie dann ins Milieu abgerutscht und verdient jetzt ihr Geld als Prostituierte.
Das klingt nach einer happigen Geschichte.
Ja, der Roman, das ist keine leichte Kost. Mir dünkt, es braucht auch Mut, sich bei ihrer Premiere als Schriftstellerin gerade an so einen abgründigen Stoff zu wagen. Die Andrea Sawatzki reizt das Thema aus. Manche Szenen sind für mich Geschmack also wirklich ein bisschen gar deftig beschrieben. Auch sprachlich hat es noch gewisse Schwächen, wobei die fallen beim Hörbuch weniger auf als beim Buch, weil die Andrea Sawatzki wirklich grossartig vorliest. Aber ich muss sagen, Andrea Sawatzki hat zweifellos ein grosses psychologisches Gespür und ein Talent, ihr Publikum bis am Schluss dran zu behalten.
«Ein allzu braves Mädchen» heisst der Erstling von Andrea Sawatzki, jetzt ganz neu als Buch und Hörbuch erhältlich. Was fasziniert die Autorin denn an diesem Thema und inwiefern hat sie da eigene Erfahrungen verarbeitet? Antworten direkt von Andrea Sawatzki selber, gerade als nächstes.
I finally asked you to dance on. woman loves so much.
I haven't seen you in ages. Sometimes I find myself wondering where you are. For me, you'll always be 18 and beautiful.
Sie hören die Sendung «Buchzeichen» hier auf SRF 1. Es war 20 Minuten vor der Reihe. Andrea Sawatzki, man kennt sie als Schauspielerin und Hörbuchsprecherin. Jahrelang hat sie als Tatortkommissarin ermittelt. Jetzt gibt sie ihren Einstand als Autorin mit dem Krimi «Ein allzu braves Mädchen». Eine sehr happige Kost, wir haben es vorher gehört. Der Roman ist letzte Woche rausgekommen, rechtzeitig auf Buchmesse Leipzig. Und dort habt ihr, Lucia Stettler, Andrea Sawatzki getroffen.
Ja, Andrea Sawatzki war einer der Stargäste an dieser Messe. Verlage haben natürlich immer Freude, wenn sie Promis präsentieren können. Das garantiert Aufmerksamkeit in den Medien und beim Publikum. Die Leute sind ja auch Schlangen gestanden, für ein Autogramm zu bekommen. Und zwischen zwei Signierstunden hatte ich Gelegenheit, mit Andrea Sawatzki zu reden. Sie ist sehr eine offene, herzliche Person, fällt auch optisch auf mit ihren langen roten Haaren, den grossen hellen Augen und einem breiten Lachen. Wirklich ein totaler Gegensatz zu ihrer düsteren Heldin im Roman. Und als erstes hat mich gerade Wunder genommen, warum sie sich eigentlich so gut auskennt, die verletzten frohen Seelen.
Ich glaube, ausschlaggebend hierfür war schon meine jahrelange Beschäftigung mit den Menschen eben aufgrund meines Berufs der Schauspielerin. Ich interessiere mich sehr für Psychologie und ich lese sehr gerne Bücher über, wie Menschen in manchen Extremsituationen an einen Grad getrieben werden, wo sie einfach nicht mehr weiter können, wo es aus ihnen herausbricht. Und da habe ich viele Gespräche mit Psychologen und Therapeuten geführt und habe mich da schon sehr genau erkundigt. Ja, das interessiert mich sehr, inwieweit ein Mensch wirklich böse ist und inwieweit es eben auch Verletzungen in der Kindheit gibt oder im frühen Leben, was schon so einen Boden für das Böse bereitet.
Sie haben ja eben auch in vielen Kriminalfilmen gespielt. Hat Ihnen das geholfen, auch eben auch in der Thematik, dass Sie da schon oft halt auch solche Rollen vielleicht gespielt haben?
Eher weniger. Also der Krimi-Gedanke kam wirklich ganz spät. Es ist schon so, dass ich immer versuche, mich tief in Figuren hineinzuversetzen, die ich spiele. Aber leider ist es ja auch so, dass in sehr wenigen Filmen der Schauspieler wirklich bis zum Äußersten gehen darf. In einem Buch kann man da schon viel weiter gehen. Und das fand ich so spannend und das fand ich so schön, dass es eben nicht wie beim Drehbuch so beschnitten ist, sondern dass man da ja wirklich bis, wie ich finde, an die Wahrheit vordringen kann. Ich habe die Frau vor mir gesehen und die hat dann quasi automatisch das gemacht, was ich mitgeschrieben habe.
Also ja. Da sind Sie quasi am Schreibtisch gesessen und haben sich da hineinversetzt.
Ja, gar nicht am Schreibtisch, sondern ich habe das Buch ja mehr oder weniger zwischen Tür und Angel geschrieben, weil ich habe da oftmals gedreht und habe dann abends mich in die Bar des Hotels gesetzt mit Oropax in den Ohren und habe dann dort geschrieben, weil ich es sehr mag, beim Schreiben Menschen zu beobachten. Dann fällt mir immer noch viel mehr ein. Oder eben an Flughäfen, in Zügen oder wenn ich die Kinder von der Schule abgeholt habe, wenn das Haus voller Kinder war. Ich bin, glaube ich, nicht so die Schreibtischtäterin, sondern ich brauche immer Menschen um mich.
Wie ging es denn mit den Recherchen? Ich meine, diese Frau, die hat ja sehr einschlägige Erfahrungen, auch als Prostituierte. Ich denke, auch als Schauspielerin müssen Sie ja viel recherchieren, um eine Rolle auch wirklich zu begreifen. Ist da die Vorbereitung als Autorin vergleichbar?
Mit der Rolle der Prostituierten, also auf die kam ich, weil ich das selbst, also ich habe nicht als Prostituierte gearbeitet, aber ich hatte, dadurch, dass ich viele Jahre lang gejobbt habe, bevor ich Glück im Schauspielberuf hatte, also ich habe da eine Zeit lang im Straßenverkauf gearbeitet für Billigkosmetika. Und da habe ich drei junge Frauen aus Württemberg kennengelernt, die auch zeitgleich als Prostituierte gearbeitet haben. Da waren wir so Anfang 20. Und unser Kosmetikchef war auch zeitgleich Zuhälter. Und die sagten immer, Andrea, probier das auch mal aus. Das ist total toll. Du hast irgendwann deine Stammkunden und da kriegst, die haben Schwäbisch geredet, kriegst 100 Mark am Abend und musst gar nicht viel machen. Und dann habe ich gedacht, also habe ich schon kurzzeitig gedacht, das hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Aber ich habe es dann doch gelassen. Und ja, die Recherchen zur Alzheimer-Erkrankung des Vaters, das hatte ich natürlich noch im Gedächtnis, weil mein Vater an Alzheimer erkrankt war und ich habe ihn im Alter von 8 bis 13 Jahren gepflegt. Meine Mutter war auch berufstätig, insofern kenne ich mich mit dieser Krankheit sehr, sehr gut aus. Wobei ich immer wieder sagen muss, es ist keine Autobiografie, sondern ich verwende natürlich Erinnerungen und Bilder an meine Kindheit.
Es ist Ihr Debüt als Autorin, Andrea Sawatzki. Hat dieser Schritt Mut gebraucht?
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe auch durch den Beruf als Schauspielerin, man springt da einfach überall rein. Und wie das dann letztendlich ankommt, das kann man nicht vorhersehen. Aber wenn man es nicht macht, dann hat man es halt nicht gemacht. Insofern Mut würde ich nicht sagen. Es war einfach wirklich eine große Lust.
Die deutsche Schauspielerin Andrea Sawatzki über ihr Debüt als Romanautorin. Die Frage gestellt hat Lucia Stettler und alle Informationen zum Buch und zum Hörbuch gibt es bei uns unter srf1.ch unter der Rubrik Buchzeichen.
Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. You down and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. Around the clouds, but what goes
when my baby, when my baby smiles at me, I go to Rio de Janeiro, Mau Mio. I go wild and then I have to do the samba and la bamba. Now I'm not the kind of person with a passionate persuasion for dancing or romancing, but I give in to the rhythm and my feet follow the beating of my heart. Whoa, whoa, when my baby smiles at me, I go to Rio de Janeiro, I'm a salsa fellow. When my baby smiles at me, the sun lightens up my life and I am free at last. When my baby smiles at me, I feel like Tarzan of the jungle. There on the hot sand and in the bungalow, while monkeys play bubba, we'll make lover. Now I'm not the type to let vibrations trigger my imagination easily. You know that's just not me, but I turn into a tiger every time I get beside the one I love.
Sechs Minuten geht's noch, dann ist es drei. Heute in der Sendung Buchzeichen haben wir euch zwei ganz unterschiedliche Romane vorgestellt. Hier noch einmal kurz ein paar Stichworte zu den präsentierten Titeln, Lucia Stettler.
«Das Leuchten in der Ferne» vom Schweizer Autor Linus Reichlin, eine Geschichte über einen deutschen Kriegsreporter, der in die Hände der Taliban geraten und monatelang mit denen durch die afghanischen Berge zieht.
Ein brisanter Stoff, der zu reden gibt, wir haben es gehört, rausgekommen im Galliani Verlag, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg.
Und als zweites «Ein allzu braves Mädchen» mit dem Krimi über eine traumatisierte Frau gibt die deutsche Schauspielerin Andrea Sawatzki ihr Debüt als Schriftstellerin.
Als Buch erhältlich bei Piper, als Hörbuch bei Osterwald Audio. Und zum Schluss noch ein Blick auf das Programm vom nächsten Sonntag, Lucia Stettler. Was erwartet uns da?
Gast bei Michael Luisier ist die junge deutsche Autorin Astrid Rosenfeld. Sie hat vor 2 Jahren mit ihrem ersten Roman «Adams Erbe» einen Bestseller gelandet. Kritiker waren damals begeistert. Jetzt ist ihr zweites Buch draussen, «Elsa Ungeheuer». Man weiss, Zweitlinge haben es nicht einfach nach einem erfolgreichen Erstling. Ob das Buch da die hohen Erwartungen erfüllt, wir erfahren es in einer Woche.
Das letzte Wort gehört, wie gänge der Sendung Buchzeichen an einem Menschen aus der Literatur. Und heute geben wir das Mikrofon an Hans-Jörg Schneider, Autor unter anderem von den erfolgreichen Krimis mit dem Kommissar Hunkeler. Der Hans-Jörg Schneider kann nächsten Mittwoch seinen 75. Geburtstag feiern.
Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mich nicht mehr verändere. Ich lasse mich sicher nicht mehr blenden vom Erfolg. Und die meiste Zeit bin ich im Schwarzwald nehmend. Dann ist das Pipi egal, ob ich jetzt Erfolg habe oder nicht. Natürlich, wenn man dann im Alter Erfolg hat, dann kommt auch eben die Alterseitelkeit, oder? Das ist auch etwas Schönes. Da freut man sich und findet sich eigentlich noch ganz einen tollen Hecht.
Was ist geschehen mit dir? Du bist so kalt, dass ich neben dir friere. Etwas ist geschehen, ganz leise. Wuchs zwischen uns eine Mauer aus Eis. Wir tun, als wäre es noch, wie es war. Aber ich fühl, das Schweigen ist da. Manchmal seh ich dich an und such in dir den Mann, der du warst damals, als ich dich fand. Ich hab mit dir geträumt, ich hab mit dir gehofft und gekämpft und gelacht und geweint. Du warst mein Kind, mein Geliebter, mein Freund. Etwas ist geschehen mit mir, ich möchte so nicht mehr leben mit dir. Ich halte dieses Schweigen nicht aus. Ich brauch keine Villa, ich brauch ein Zuhaus. Abends schläfst du neben mir ein und merkst nicht einmal, dass ich um uns weine. Und trotzdem glaub ich nicht, dass es wahr ist, zwischen dir und mir nichts mehr da ist. Von unserem Traum,
von unserem Traum.
Die Jahre, die wir beide uns gaben, die kann man doch nicht streichen und sagen, was wir wollten, war verkehrt. Nein, wir haben doch zusammen gehört, es ist nie. Schweigen die Liebe zerstört. Nimm mich mal wieder in deinen Arm, sieh einmal nur so wie früher mich an. Lass nicht die Wand zwischen uns stehen, lass noch einmal ein Wunder geschehen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.